SWR 2 Leben.
All right, folks. They're right about here, half a block away. I want them to know how much you appreciate their time.
Ich bin seit 4 Jahren an diesem Fall dran. Ich hatte gerade meinen Abschluss an der Highschool gemacht, als wir die Klage eingereicht haben.
Alex Losnack, einer der Kläger im Prozess Juliana vs. United States.
Jetzt habe ich meinen College-Abschluss in der Tasche und wir müssen uns immer noch mit Eingaben der Regierung beschäftigen, die alles versucht, um das Verfahren zu stoppen. Aber wir können es uns nicht leisten, noch weitere 4 Jahre zu warten. Das ist mittlerweile ein Running Joke unter uns. Vielleicht bin ich selbst Anwalt, bis dieser Prozess endlich abgeschlossen ist. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so lange dauert. Die Zeit zur Lösung der Klimakrise läuft uns davon. Aber auf jeden Fall war das heute eine wichtige Etappe. Ich bin froh, dass wir eine faire Anhörung bekommen haben. Jetzt müssen wir eben warten.
Director Park, Portland, Oregon, 4. Juni 2019. Unter dem Vorsitz von Richterin Mary Mogia ist im 9. Berufungsgericht gerade eine Anhörung zu Ende gegangen. Mary Mogia und ihre Kollegen Andrew Hurwitz und Josephine Staten müssen jetzt entscheiden, wie es mit dem Fall Juliana vs. United States weitergeht. Wird das Verfahren gestoppt, wie es die Regierung fordert, oder wird es an das Bezirksgericht in Eugene zurückverwiesen, wie es die Kläger wollen? Es war die Bezirksrichterin Ann Aiken, die im November 2016 feststellte, dass die 21 jugendlichen Kläger ein Recht auf ein stabiles Klimasystem hätten. Denn nur so könne das Grundrecht auf Leben, Freiheit und Eigentum garantiert werden. Damit war die Klage angenommen. Durch Eingaben beim 9. Berufungsgericht oder beim obersten Gerichtshof ist es der Regierung allerdings gelungen, die Eröffnung des Hauptverfahrens immer wieder zu verzögern. Die Anhörung in Portland könnte ein Wendepunkt sein. An der Universität von Eugene spreche ich mit der Rechtsprofessorin Mary Wood. Ihre Arbeiten zum Begriff des Gemeinguts, das von einer Regierung nur treuhänderisch verwaltet wird, sind die Grundlage für diesen Prozess. Die Public Trust Doctrine besagt, dass Flüsse, Wälder und ganze Ökosysteme allen Menschen gehören. Wenn ein Treuhänder mit dem ihm anvertrauten Gut, wozu auch das Klima gehört, Schindluder betreibt, ist er haftbar. Und ein Treuhänder hat nicht das Recht, öffentliches Gut an Privatfirmen zu verkaufen. Mary Wood war als Prozessbeobachterin gestern in Portland.
Die Richter haben beide Seiten sehr genau befragt. Es wurde deutlich, dass dieses Gremium wirklich versucht, die angemessene Rolle der Gerichte in Zeiten der Klimakrise zu finden. Ich glaube, sie haben die Dringlichkeit verstanden, auch wenn das so nicht ausgesprochen wurde. Die Richter haben sehr genau untersucht, welche Rolle sie bei einer möglichen Lösung der Krise zu spielen hätten und wie diese Rolle im Rahmen der bestehenden Gesetze zu formulieren ist. Das kann als positives Zeichen für die Kläger bewertet werden. Wenn Richter erst einmal anfangen, sich mit den Modalitäten einer Lösung zu beschäftigen, dann heißt das, dass dieser Weg nicht ausgeschlossen ist.
Drei Tage nach der Anhörung treffe ich Alex Losnack auf seiner Familienfarm, 90 Kilometer südlich von Eugene. Gerade hat es aufgehört zu regnen und die Sonne lässt das Wasser auf dem Zufahrtsweg verdampfen. Lass uns ein Stück den Berghang hinaufgehen, meint Alex. Bei der Scheune da oben hat man einen schönen Blick über das Tal. Weltweit wächst die Zahl der Menschen, die sich vor Gericht gegen den mangelhaften Klimaschutz ihrer Regierung wehren. 2015 wurde die Regierung der Niederlande vom Amtsgericht in Den Haag zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 25% bis 2020 verurteilt. 2018 bestätigte ein Berufungsgericht das Urteil in zweiter Instanz. Ich frage Alex Losnack, wie er die Lage in den USA einschätzt.
Ich stelle fest, dass die Regierung wirklich versucht, eine Menge Beweise zu vertuschen. Um unsere Anklage zu untermauern, habe ich viel historische Forschung betrieben und herausgefunden, dass alle US-Regierungen mindestens seit Kennedy über den Klimawandel durch CO2-Emissionen Bescheid wussten. Es gibt sogar interne Regierungsdokumente aus den 1960er Jahren, die den Klimawandel mit den Folgen eines globalen Atomkriegs vergleichen.
Climate change to the threat of nuclear annihilation.
In Portland war es die Anwältin Julia Olson von der Nichtregierungsorganisation Our Children's Trust, die Alex Losnack und seine 20 Mitkläger vor dem 9. Gerichtshof vertrat. Weil der Gerichtssaal zu klein ist, um alle Zuhörer aufzunehmen, wurde ein Livestream der Plädoyers auf einen Großbildschirm in Director Park, einem Platz in der Nähe des Gerichtsgebäudes, übertragen. Eine Viertelstunde nach Ende der Übertragung sind immer noch mehrere hundert Menschen auf dem Platz versammelt und warten auf die Ankunft der jugendlichen Kläger und ihres Anwaltteams. Lou Helmuth, stellvertretender Direktor von Our Children's Trust, zieht eine erste Bilanz.
Julia Olson, die Anwältin der Kläger in diesem Verfahren, hat heute der amerikanischen Öffentlichkeit und dieser Jury sehr deutlich gemacht, dass es sich um einen Fall handelt, in dem es um die affirmativen wissentlichen Handlungen unserer Regierung geht. Es geht nicht um Untätigkeit. Es geht nicht darum, dass sich die Regierung zurücklehnt und nichts tut. Es geht darum, dass diese Regierung unsere Atmosphäre und unser Klimasystem im Bewusstsein der katastrophalen Folgen aktiv zerstört. Julia Olson hat den Richtern klargemacht, dass es sich hier um einen schwerwiegenden Angriff auf unsere Verfassung handelt. Und sie hat deutlich gesagt, dass sie das ganze System herausfordert.
Levi Draheim, der jüngste Kläger im Verfahren Juliana vs. United States, ist 12 Jahre alt und lebt auf einer Insel vor der Ostküste Floridas. Der ansteigende Meeresspiegel bedroht seinen Lebensraum. Die älteste Klägerin, Kelsey Rose Juliana, die dem Verfahren ihren Namen gegeben hat, ist 23 Jahre alt und studiert an der Universität von Eugene. Sie spricht von den schweren Waldbränden in den letzten Jahren, die über Tage und Wochen die Luft in weiten Teilen Oregons vergiftet haben. 2017 hatten wir die schlechteste Luftqualität auf der ganzen Welt, sagt auch Alex Losnack. Schlechter als in Beijing oder Shanghai. Junge Menschen, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, sind von den Folgen des Klimawandels viel stärker betroffen als die Generation ihrer Eltern oder Großeltern. Auch das ist ein wichtiger Aspekt in der Klage. Es geht um Generationengerechtigkeit. Es geht um die Garantie der Gleichbehandlung aller Menschen vor dem Gesetz.
Die Situation, in der wir uns befinden, wird durch ein amerikanisches Sprichwort charakterisiert. Was passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft, wenn monumentale Kräfte auf beiden Seiten kollidieren? Auf der einen Seite haben wir den Klimawandel, der, das sagen mittlerweile fast alle Wissenschaftler, eine existenzielle Bedrohung für die Gesellschaft und das menschliche Überleben und die Zivilisation ist. Auf der anderen Seite haben wir diese fossile Brennstoffindustrie, die wahrscheinlich die reichste Industrie der Menschheitsgeschichte ist. Astronomische Gewinne auf der einen und die Zerstörung des Lebens auf der anderen Seite.
But there are also the consequences on the other side of not taking action are so immense.
Eine Seite wird gewinnen, eine Seite wird verlieren. Aber wie es auch ausgeht, es sind monumentale Kräfte, die da aufeinander prallen. Und das nimmt so langsam richtig Fahrt auf.
Die Regierung sieht im Verfahren Juliana vs. United States einen Angriff auf die Gewaltenteilung. Maßnahmen zum Schutz des Klimas, die ja direkte Auswirkungen auf die nationale Energiepolitik hätten, würden allein durch den Kongress und das Weiße Haus bestimmt, sagt der Anwalt der Regierung Jeffrey Clark bei der Anhörung in Portland. Es sei nicht die Aufgabe der Justiz, der Exekutive und der Legislative, Vorschriften zu machen, nur weil sich die Kläger durch die Energiepolitik geschädigt sehen. Richter Hurwitz hakt nach und entwickelt ein Szenario, in dem das Leben der Kläger direkt bedroht ist, sie aber keinen Schutz von Polizei und Regierung bekämen. Dürften sie sich dann an die Gerichte wenden? Fragt er den Anwalt.
Die Antwort ist nein, aus formalen Gründen und auch, weil die vorgebrachte Schädigung der Kläger sich nicht sofort manifestiert.
Deshalb habe ich Sie ja gefragt. Was wäre, wenn wir von der Hypothese einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben ausgehen? Folgendes Szenario. Nehmen wir an, dass Banditen über die kanadische Grenze in den Nordwesten kommen und Kinder eines bestimmten Alters entführen und sie ermorden. Und das Weiße Haus weigert sich, etwas zu tun. Und auch der Kongress handelt nicht. Können diese Leute dann vor Gericht gehen, um Maßnahmen zu erzwingen? Ihre Antwort, nehme ich an, muss nein sein, nicht wahr?
Meine Antwort ist nein, denn das ist nicht die institutionelle Kompetenz der Justiz, Euer Ehren. Es ist nicht Ihre Aufgabe, mit solchen Bedrohungen umzugehen. Das einzige Rechtsmittel, so schmerzhaft das in dieser Situation auch sein mag, ist der politische Weg, also die Abwahl der verantwortlichen Politiker.
Und so lange würden Sie die Taten der Verbrecher hinnehmen?
Ja, Euer Ehren, denn so funktioniert die Gewaltenteilung in unserem dreigliedrigen System. Jeder Zweig der Regierung hat seine eigenen institutionellen Kompetenzen.
Wie können die 21 jungen Kläger im Fall Juliana vs. United States nachweisen, dass sie heute schon durch den Klimawandel geschädigt sind? In einem Zivilprozess genüge es nachzuweisen, dass die Schädigung durch den Klimawandel sehr viel wahrscheinlicher eintreten werde als ohne Klimaveränderung, meint Alex Losnack. Wir stehen an der Scheune oberhalb von Alex Farm und beobachten die Vögel, die über dem Umpqua River kreisen. Wahrscheinlich Geier, meint Alex, es gibt viele hier. Manchmal kommen auch Seeadler von der Küste, Weißkopfseeadler. 80 Kilometer weiter nordwestlich mündet der Umpqua in den Pazifik. Vor ein paar Monaten hat Alex einen Cougar, einen Berglöwen, am Briefkasten an der Straße gesehen. Was hast du gemacht, frage ich ihn. Eine Vollbremsung, ich war ja im Auto, er ist dann weggelaufen. Das wirke doch alles sehr paradiesisch hier, finde ich.
Wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen, dann könnte das hier zu einem verlorenen Paradies werden. Und das berührt die Eigentumsrechte. Darauf berufen wir uns vor Gericht. Der Schutz des Eigentums war von Anfang an in der amerikanischen Verfassung verankert. Also der Schutz von Privatleuten und Unternehmern vor Übergriffen des Staates. Auf dieses Grundrecht stützen wir uns vor Gericht. Wenn die Regierung Maßnahmen ergreift, die den Klimawandel beschleunigen, dann schädigt sie mein Eigentum. Also diese Farm, die seit 150 Jahren von meiner Familie bewirtschaftet wird und die bereits unter den Folgen des Klimawandels leidet. Innerhalb von 6 Jahren hatten wir die 3 heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die langen Dürreperioden führen dazu, dass die Haselnussbäume, die eine Haupteinnahmequelle sind, absterben. Und auch die Douglasien und andere Bäume leiden. Including, you know, hazelnut trees that we're planting, as well
as Douglas fir trees. 2015 haben die 21 Jugendlichen vor dem Amtsgericht in Eugene ihre Klage eingereicht. Im November 2016 wurde sie von der Bezirksrichterin Ann Aiken offiziell angenommen. Aber alle Versuche, das Verfahren 2017 oder 2018 zu eröffnen, scheiterten an sogenannten Interlocutory Appeals. Eingaben der Regierung bei übergeordneten Gerichten, die zum Ziel hatten, die Kompetenz von Richterin Aiken in diesem Fall in Frage zu stellen.
Können Sie mir sagen, an wen wir unsere Anweisungen richten würden, diese einstweilige Verfügung?
Vorsitzende Richterin Mary Mugia bei der Befragung von Julia Olson, Anwältin der Kläger.
Ich frage das, weil Sie anscheinend eine affirmative Aktion des Gerichtes erwarten. So wie ich das verstehe, geht es nicht darum, die Vorgehensweise dieser oder jener Behörde zu korrigieren, sondern darum, der Regierung ein bestimmtes Handeln vorzuschreiben, sprich eine komplette Neuausrichtung der Energiewirtschaft. Ich versuche herauszufinden, ob wir etwas in dieser Größenordnung jemals angeordnet haben, gerade weil Ihre Anklage so viele verschiedene Behörden betrifft.
Die Behörden haben jetzt schon die Mittel und die Kompetenz, um eine andere Energiepolitik umzusetzen. Wenn das Gericht, die übergeordnete Autorität, also die Regierung dazu verurteilt, entsprechende Anweisungen zu geben. Man kann eine Parallele zum Fall Brown versus Board of Education ziehen, als die Länder und die Bezirke angewiesen wurden, die Rassentrennung im Schulsystem aufzuheben. Wenn eine Regierung die Grundrechte der Bürger fundamental einschränkt, ist es die Aufgabe der Gerichte, beginnend bei den Bezirksgerichten, dagegen vorzugehen. To issue a decree that can redress that
constitutional violation. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich durch die Arbeit an diesem Fall schneller erwachsen geworden bin, sagt mir Alex bei unserem Rückweg zu seiner Farm an der Mopin Road. Das Gefühl, ein bisschen anders zu sein, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als meine Kommilitonen. In den Sträuchern neben der Eingangstür sind ein paar Hühner zu sehen. Die sind nur für den Eigenbedarf, meint Alex. Aber sie legen nur noch wenige Eier, weil sie ziemlich alt sind. Was gibt es noch auf der Farm? In den Bergen haben wir Rinder, die von Weide zu Weide ziehen und hervorragendes Fleisch liefern, meint Alex. Alles ist biologisch und nachhaltig. Ich frage ihn, wie er und seine Mitstreiter damit umgehen, dass sie mit ihrer Klage die Verantwortung für etwas so Großes und Wichtiges übernommen haben.
Wir sind in einer interessanten Position, das ist richtig. Es ist eine Last und eine große Verantwortung. Aber es ist auch ein besonderes Privileg, in dieser Gruppe von 21 Klägern zu sein, die aus allen Teilen des Landes kommen, die ganz unterschiedliche Lebenswege haben und denen man zuhört, deren Meinung man hören will.
Ihr seht aus wie eine echte Familie, die zusammenhält.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir eine besondere Expertise haben, die anderen 20-Jährigen fehlt. Es gibt sehr viele junge Menschen mittlerweile, junge Aktivisten zum Beispiel in der Sunrise-Bewegung, die sehr gut informiert sind. Vielleicht nicht ganz so gut wie wir, aber wir sind nun mal in diese Position gebracht worden oder auf dieses Podest gestellt worden. Aus welchem Grund auch immer. Aber wir sollten diese Plattform nutzen, um das Verfahren voranzubringen. Und zwar in Einklang mit unserer persönlichen Geschichte, unserer persönlichen Botschaft.
Jetzt sind wir zurück auf der Farm. Ihr habt drei Hunde, sind das Labradore?
Zwei braune Labradore.
Hi.
Hallo, wie geht es euch?
How are you?
Alles in Ordnung bei euch?
Everything okay with you?
Und wir haben auch einen Schäferhund oder Hütehund. Er hütet auch die Rinder.
Okay, Leute, sie sind gleich hier. Nur noch einen halben Block entfernt. Lasst sie uns noch einmal begrüßen, die Juliana Kläger. Und jetzt habe ich die Freude, Philip Gregory, den Co-Anwalt im Juliana-Verfahren, vorzustellen.
Phil Gregory, Co-Counsel in the Juliana lawsuit.
This is what democracy looks like.
So sieht Demokratie aus.
This is what democracy looks like.
This is what democracy looks like.
Ich glaube, es wird Klimagerechtigkeit geben. Sie wird schnell und sicher kommen. Hier steht so viel auf dem Spiel. Unsere Gerichte sind so notwendig, um das Leben und die Zukunft dieser Kläger, unserer Kinder, unserer Enkelkinder und künftiger Generationen zu schützen. Wir haben definitiv ein Recht auf ein Klima, in dem das menschliche Leben weiterhin möglich ist. Das wird dieses Gericht feststellen und deshalb werden wir siegen. Vergessen wir nicht, dass es um unsere Grundrechte geht, die durch die Verfassung geschützt sind. Die Richter haben gesagt, dass es Beweise, überzeugende Beweise dafür gibt, dass dieser Kongress, dass diese Regierung nichts anderes tut, als das Gaspedal der fossilen Brennstoffe bis zum Anschlag durchzutreten. Und dieser Rechtsbruch erfordert wissenschaftlich fundierte Gegenmaßnahmen. Und deshalb muss dieses Verfahren endlich eröffnet werden.
Wird die Rettung des Weltklimas von der kleinen Universitätsstadt Eugene im westlichen Oregon ausgehen? In der amerikanischen Presse wurde Juliana vs. United States mehrfach als Prozess des Jahrhunderts bezeichnet. Aber selbst wenn der 9. Gerichtshof den Fall an das Gericht in Eugene zurückverweist und das Verfahren endlich eröffnet wird, kann ein einzelnes Land auf der Gesetzesebene überhaupt noch etwas bewirken? Ist die massive Zerstörung von Ökosystemen, wie sie zum Beispiel gerade im brasilianischen Regenwald passiert, nicht eher ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof? Handelt es sich bei der Zerstörung von Lebensräumen und Millionen von Spezies um Ökozid? Der Begriff wurde von der schottischen Juristin Polly Higgins geprägt, die Ökozid auf eine Stufe mit Genozid und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit stellte. Mary Wood, Universität von Oregon, Rechtsfakultät.
So, Polly did create that theory.
Polly hat diesen Begriff entwickelt und einer der Richter sagte gestern tatsächlich, dass es sich hier um einen Fall von krimineller Fahrlässigkeit oder krimineller Unterlassung handeln könnte. So hätte Polly Higgins auch argumentiert und ich denke, dass diese Dimension der kriminellen Vernachlässigung oder Unterlassung vor den Gerichten immer mehr Gewicht bekommen wird. Das bedeutet aber nicht, dass man den Fall nur aus diesem Blickwinkel angehen sollte. Im Gegenteil, verschiedene Herangehensweisen sollten einander ergänzen. Aber Sie haben gefragt, ob dieser Fall zu groß ist für ein nationales Rechtssystem. Ich denke nicht. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze. Und wenn jedes Land als Co-Treuhänder für die gemeinsame Atmosphäre Verantwortung übernimmt und seine Verschmutzung reduziert, so wie es die Wissenschaftler vorschlagen, dann könnte der globale CO2-Ausstoß sehr schnell sinken. Der Klimawandel wurde von Anfang an als globales Problem definiert, was er ja auch ist. Deshalb haben alle ihre Hoffnung in die globalen Institutionen wie die UNO gesetzt. Aber das funktioniert nicht. Die Vereinten Nationen haben keinen Rechtsrahmen für die Durchsetzung nationaler Regelungen. Sie können so viele Standards vorgeben, wie sie wollen. Aber letztendlich müssen die einzelnen Länder selbst handeln.
They can give as many standards as they want, but at the end of the day, the countries have to act on their own.
Auch Alex Lossner glaubt, dass die kriminelle Dimension der Klimazerstörung immer mehr in den Fokus der Gerichte rücken wird. Er kommt noch einmal auf die Frage zurück, die Richter Hurwitz in Portland dem Anwalt der Regierung stellte und die dieser verneinte. Dürfen einzelne Bürger die Justiz einschalten, wenn die Exekutive und die Legislative versagen?
In dem hypothetischen Szenario geht es um Unterlassung, also um eine Regierung, die nichts tut, um diese Kinder vor Entführungen zu schützen. In unserem Fall ist die Situation sogar noch krasser. Wir argumentieren, dass die Regierung die Förderung und Weiterverarbeitung fossiler Brennstoffe bewusst vorantreibt und damit den Klimawandel beschleunigt. In Analogie zu den Kindesentführern, die über die Grenze kommen, wäre es also eher angebracht zu sagen, dass die Regierung diese Kriminellen aktiv unterstützt. Die Regierung macht sich zum Komplizen krimineller Machenschaften. Das halte ich für einen klaren Verfassungsbruch. Aber ich bin kein Richter. Es liegt nicht an mir, diese Entscheidung zu treffen.